SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Im Studio Stefan Eich, guten Morgen. Schon mindestens 550 Menschen sind tot. Sie sind gestorben bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch, weil es in Saudi-Arabien gerade extrem heiß ist. Anna Osius.
Die Opfer kamen vor allem aus Jordanien, aber auch aus dem Senegal, Tunesien und dem Iran. In Mekka und Medina kommt es derzeit zu Extremtemperaturen von rund 50 Grad. Dennoch waren Hunderttausende Muslime gleichzeitig draußen unterwegs, um an den Ritualen unter freiem Himmel teilzunehmen. Im vergangenen Jahr hatten rund 2 Millionen Pilger die Wallfahrt besucht. Die saudischen Behörden riefen die Pilger auf, Sonnenschirme zu tragen und genügend zu trinken. Der Hadsch ist eine der 5 Säulen des Islam. Er soll von jedem gesunden Muslim, der es sich leisten kann, mindestens einmal im Leben unternommen werden. In den vergangenen Jahrzehnten kam es bereits mehrmals zu hunderten Todesopfern, meist durch das große Gedränge.
Jetzt hat es der Chip-Hersteller Nvidia geschafft. Der Konzern aus Kalifornien ist an Microsoft vorbeigezogen und jetzt, zumindest nach dem Wert seiner Aktien, das größte Unternehmen der Welt. Aus dem Silicon Valley, Nils Dumps.
Wer Software mit künstlicher Intelligenz entwickelt, braucht besonders schnelle Chips. Die von Nvidia gelten im KI-Bereich als führend. Wenn KI ein Goldrausch ist, sind die Nvidia-Chips sozusagen die Spitzhacken. Jeder möchte sie haben. Große konkurrierende Konzerne wie Meta, Google oder Microsoft kaufen Tausende. Nvidia ist jetzt knapp 3,4 Billionen US-Dollar wert. Die Aktien des Unternehmens aus Santa Clara stiegen am Dienstag um 3,5% an. Die von Microsoft gaben leicht nach. Vor einem Jahr lag der Preis einer Nvidia-Aktie bei rund 44 US-Dollar, jetzt sind es rund 135. Nvidia entwirft seine Chips zwar in Kalifornien, die Topmodelle werden aber vom Auftragsfertiger TSMC in Taiwan hergestellt. Sollten die Spannungen zwischen China und Taiwan zunehmen, könnte das zum Problem für Nvidia werden.
In allzu viele Länder kann Russlands Präsident Wladimir Putin nicht mehr reisen, wegen des lästigen Haftbefehls, den der Internationale Strafgerichtshof ausgestellt hat. Immerhin zu befreundeten Mitdespoten, da kann Putin noch, wie geradezu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Beide haben vereinbart, die Beziehung ihrer Länder auszubauen. Katrin Erdmann.
Die Beziehungen Russlands und Nordkoreas hätten sich bereits zu einem strategischen Bollwerk entwickelt. Und das Treffen zeige die Unbesiegbarkeit und Beständigkeit dieser Freundschaft. Bereits vor der Ankunft des russischen Präsidenten Putin stellten die Medien beider Seiten ein gemeinsames Abkommen zu Wirtschafts- und Sicherheitsfragen in Aussicht. Nordkorea soll Russland Waffen und Munition geliefert haben. Im Gegenzug könnte Russland dem Nachbarland technische Hilfen zukommen lassen und ihm wirtschaftlich helfen. Die USA, die NATO, Südkorea und Japan blicken mit Sorge auf das heutige Treffen, denn sie fürchten, dass Putin auch das Atomprogramm unterstützen könnte.
Dass Sie und ich und die übrigen 80 Millionen Menschen in Deutschland zwangsläufig mal krank werden, früher oder später, das führt zu Milliardenkosten. Und jetzt reden die gesetzlichen Krankenversicherungen wieder darüber, ihre Beiträge zu erhöhen. Im Gespräch sind bis zu 0,6 Prozentpunkte. Birte Sönnigsen.
Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen steigen seit Jahren und damit auch die Beiträge, die die Versicherten bezahlen müssen. Das deutsche Gesundheitssystem gehört zu den teuersten der Welt. Die Kosten werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Das liegt auch an den zahlreichen Vorhaben von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, wie etwa der geplanten Krankenhausreform. Angesichts schwieriger Haushaltsverhandlungen will Lauterbach seine geplanten Reformen auch mit Beitragsgeldern der gesetzlichen Krankenkassen finanzieren. Das könnte die Beiträge auch in den folgenden Jahren weiter steigen lassen, befürchten die Krankenkassen. Sie fordern daher eine grundlegende Finanzreform.
Der US-Musiker Justin Timberlake ist vorübergehend festgenommen worden, nämlich weil er betrunken Auto gefahren ist. Die Polizei hat ihn auf Long Island bei New York gestoppt. Mittlerweile ist Timberlake, der gerade in den USA auf Tour ist, wieder frei. ARD-Korrespondentin Charlotte Voss darüber, ob die Sache jetzt damit für ihn erledigt ist.
Nein, das war es noch nicht in der Causa Justin Timberlake betrunken am Autofahren. Der Popstar ist gestern einem Richter in Sag Harbor vorgeführt worden und ohne Kaution freigelassen worden. Aber Timberlake muss am 26. Juli erneut bei Gericht erscheinen und wie es in US-Medien heißt, geschieht das dann wohl online. Denn an diesem Tag gibt er in Krakau ein Konzert und für den 30. und 31. Juli stehen dann ja schon die Konzerte in Berlin in Justin Timberlakes Tourplan. Eine Stellungnahme seines Managements liegt übrigens bislang noch nicht vor.
2:1 hat Portugal bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Tschechien gewonnen. Ingrid Zimmer fasst die Spiele von gestern Abend zusammen und schaut voraus auf heute.
Außenseiter Tschechien war zunächst in Führung gegangen, verhalf den Portugiesen dann aber mit einem Eigentor zum Ausgleich. Das Siegtor erzielte Francisco Conceição erst in der Nachspielzeit. Die Türkei hat am frühen Abend gegen EM-Neuling Georgien gewonnen. In strömendem Regen stand es am Ende im Dortmunder Stadion 3:1. Die Türkei konnte damit zum ersten Mal in ihrer EM-Geschichte in einem Auftaktspiel punkten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist an ihrem nächsten Spielort in Stuttgart angekommen. Bundestrainer Nagelsmann sagte, er werde beim Spiel gegen Ungarn keine personellen Veränderungen in der Startelf vornehmen.
Nicht nur die deutsche Fußballnationalmannschaft will nach Stuttgart. Gestern haben sich ganz ohne Ticket und an den Sicherheitskontrollen vorbei hunderte Bienen ins Stadion eingeschlichen. Julia Büchner.
Direkt am Spielfeldrand hinter der Werbebande Bienen. Ein ganzer Schwarm hatte sich hier in Stuttgart unbemerkt und heimlich eingenistet. Bei der Stadionbegehung aber sind die Bienen rum und damit eben auch aufgeflogen. Sofort sind 3 Bienenspezialkräfte der Feuerwehr Stuttgart angerückt in voller Imkermontur mit einem weißen Ganzkörperanzug und einem Netz vor dem Gesicht. Und sie haben dann die Bienen ganz vorsichtig eingefangen und fachgerecht in mehreren Kästen aus dem Stadion rausgetragen.
Im jetzt bienenfreien Stadion sind heute Abend Bundeskanzler Olaf Scholz und der ungarische Premier Viktor Orban live dabei. Und vielleicht so die Idee von SWR Berlin-Korrespondent Jan-Friedrich Willems, probiert Scholz nochmal einen bewährten Trick aus.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Okay, zugegebenermaßen ist das hier eher ein Hashtag Stuttgart als ein Hashtag Hauptstadt. Aber es ist immerhin unser Hauptstadtkanzler Olaf Scholz, der heute im Stadion am Neckar sitzt. Und wenn dann noch der ungarische Premierminister Viktor Orban dazu kommt, wird es zur ganz großen Weltpolitik. Erinnern Sie sich noch an den EU-Gipfel vor einem halben Jahr? Da kam Olaf Scholz auf die gewiefte Idee, Viktor Orban vor einer wichtigen Abstimmung zur Kaffeepause nach draußen zu schicken. Ohne Orban konnte der Rest der Staats- und Regierungschefs dann ohne Probleme für die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine stimmen. Was also, wenn der Kanzler, das Schlitzohr, nochmal auf dieselbe Karte setzt und Viktor Orban im entscheidenden Moment zum Stadionimbiss schickt, um Bratwurst und Bier zu holen? Ohne seinen moralischen Beistand knicken die Ungarn ein und plötzlich steht es wieder 5:1 für Deutschland. Ob EU oder EM, ohne Autokraten läuft es halt einfach besser.
Ansichten von Jan-Friedrich Willems.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sonne, Wolken und örtlich sehr kräftige Gewitter bis zu 29 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Immer morgens um diese Zeit sprechen wir in dieser Woche über die Zukunft des Autos. Die Branche ist im Umbruch. Unsere Autos werden immer mehr zu Computern auf Rädern. Und weil beim Design das Motto gilt, die Form folgt der Funktion, wird dieses Auto der Zukunft womöglich ja auch nicht mehr aussehen, wie wir das gewohnt sind seit der Einführung von VW Golf und Mercedes S-Klasse. Darüber habe ich mit Daniel Holder von der Uni Stuttgart gesprochen. Er arbeitet dort am Institut für Konstruktionstechnik und technisches Design. Wir hören, Designer denken das Auto gerade völlig neu. Heißt das also, alles außer den 4 Rädern und ein paar Sitzmöbeln für die Passagiere steht in Frage?
Ich würde sagen, ja und nein. Das Automobildesign ist ja nicht statisch, sondern stets im Wandel, allerdings oft mehr evolutionär als revolutionär. Und aktuell dominieren im Prinzip 2 technologische Treiber. Zum einen die Elektromobilität und zum anderen das automatisierte Fahren. Und das Thema Elektromobilität ist ja in der Umsetzung begriffen. Und an dieser Stelle sehen wir sehr spannend bereits detaillierte Unterschiede der Fahrzeuge, zum Beispiel aufgrund der Aerodynamik. Aber die große Designrevolution bleibt in der Regel aus. Aber im Hinblick auf das automatisierte Fahren, da besteht zumindest das Potenzial für größere Veränderungen, vor allem dann, wenn wir an einen neuen revolutionären Innenraum denken. Also von daher, ich sage, in der Praxis sehen wir beides, eine stete Weiterentwicklung, aber auch die Suche nach der nächsten Designrevolution.
Bei E-Autos spielt der Luftwiderstand eine wichtige Rolle, weil ein geringer Luftwiderstand die Reichweite erhöht. Trotzdem sind viele E-Autos wuchtige Straßenpanzer. Werden die Autos in Zukunft doch mal wieder flacher und schnittiger?
Also ist richtig, der Luftwiderstand spielt eine besonders große Rolle, gerade bei Langstrecken und somit auch bei der Reichweite. Und dementsprechend sind die Fahrzeuge durchaus aerodynamisch auch angepasst. Wenn wir zum Beispiel an die Fahrzeugfront denken, batterieelektrische Fahrzeuge brauchen nicht mehr so viel Kühlluft. Das heißt, der Kühlergrill kann kleiner ausfallen und teilweise ist es nur noch eine stilisierte Blende. Das ist durchaus herausfordernd für die Designer, denn die Frontpartie ist häufig ein Markenzeichen. Aber auch im Detail gibt es Anpassungen, zum Beispiel Aerofelgen, die weniger Luftzirkulationen bewirken oder im Bereich des Hecks. Aber dass die Fahrzeuge in Summe flacher werden, das ist tatsächlich nicht zu erwarten, denn zum einen befindet sich die Batterie meist im Unterboden und letztendlich würde dadurch auch das Fahrzeuginnere ja kleiner werden, niedriger werden, sprich weniger Komfort, weniger Flexibilität und das ist eher nicht zu erwarten.
Schauen wir ins Auto. Sie haben den Innenraum schon angesprochen. Der darf nicht zu klein werden. Logisch, es müssen Menschen reinpassen. Aber hübsches Design bringt nichts, wenn es den Nutzer verwirrt. Wenn ich erst die Anleitung lesen muss, um rauszukriegen, wie ich die Tür aufbekomme oder die Klimaanlage kälter stelle, dann ist das lästig oder richtig gefährlich unter Umständen. Wo hakt es aus Ihrer Sicht bei den heutigen Autos noch?
Da treffen Sie einen wunden Punkt. Denn erst jüngst gab es den Vorstoß der Sicherheitsorganisation Euro NCAP, Fahrzeuge bei der Sicherheitsklassifizierung weniger Punkte zu geben, wenn für sicherheitsrelevante Funktionen wie zum Beispiel Scheibenwischer, Warnblinkanlage oder andere nur eine Bedienung über den Touchscreen möglich ist. Und in der Tat, es macht Sinn, für sicherheitsrelevante Funktionen nicht irgendwelche Untermenüs aufsuchen zu müssen, sondern nach wie vor physische, haptische Stellteile zu nutzen. Und hier kommt noch ein Designaspekt dazu. Über solche Bedienelemente lassen sich auch Themen wie Wertigkeit oder Materialität einer Designsprache viel besser zum Ausdruck bringen. Und hier gibt es im Übrigen auch durchaus innovative Ansätze für neue Bedienelemente, die sich zum Beispiel anpassen an die Bedienperson oder die Bediensituation. Und das ist etwas, womit wir uns auch am Lehrstuhl Technisches Design aktuell beschäftigen.
Wie kann sich denn so ein Schalter, so ein Drehknopf an mich anpassen? Was macht das Auto dann da? Wie erkennt es das?
Wir haben hier erste Erfahrungen gesammelt, vor allem im Nutzfahrzeugbereich, konkret in der Agrartechnik. Die sind deutlich komplexer, was den Bedienvorgang betrifft. Und das bedeutet konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Anbaugerät am Traktor anbringe, dann verändert sich das Stellteil, ein Joystick fährt aus, er war zuvor ein Drehsteller, jetzt wurde er zum Joystick und passte sich somit perfekt an die jeweilige Bediensituation an. Und das lässt sich natürlich grundsätzlich auch auf andere Fahrzeuge übertragen.
Die Prognose von Daniel Holder vom Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design an der Uni Stuttgart. Morgen erfahren wir dann vom ADAC, wie eigentlich die Zukunft der Pannenhilfe aussieht.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Potsdam treffen sich die Innenministerin und Innenminister von Bund und Ländern und sie haben ausgesprochen viele Punkte auf der Tagesordnung und bei vielen davon geht es ums Thema Sicherheit. Einzelheiten von Nico Hecht.
Nach der Messerattacke eines Afghanen in Mannheim, bei der ein junger Polizist ums Leben kam, fordern Innenminister von CDU und SPD, schwere Straftäter auch wieder nach Afghanistan und Syrien abzuschieben. Das ist wegen der Bürgerkriegsgefahren in den Ländern eigentlich ausgesetzt. Der aktuelle Vorsitzende der Konferenz Brandenburgs, Innenminister Michael Stübgen, CDU, aber sagte vorab, in Syriens Kernland sei der Krieg vorbei. Es gebe dort zwar keinen Rechtsstaat, aber staatliche Ordnungsstrukturen, die man für Abschiebungen nutzen sollte. Stübgen unterstütze die Forderungen seiner Amts- und Parteikollegen aus Hessen, Roman Poseck und Thomas Strobel aus Baden-Württemberg, die von der Konferenz einen Beschluss fordern, diese Abschiebungen vorzubereiten. Hilfsorganisationen und Juristenverbände halten die Pläne nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar. Erwartet wird auch eine Diskussion über Maßnahmen gegen steigende islamistische Terrorgefahren. Es wird aber auch um den Bevölkerungsschutz diskutiert werden. So kurz nach dem Hochwasser in Süddeutschland fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, eine Stärkung des Zivil- und Katastrophenschutzes.
Die Corona-Pandemie hat das ganze Land erschüttert. Da ist doch Rheinland-Pfalz keine Ausnahme. Nun will der Gesundheitsausschuss des Landtags in Mainz die Pandemie politisch aufarbeiten. Dazu sollen heute und morgen 20 Expertinnen und Experten angehört werden, unter anderem aus Wissenschaft, Medizin und Pflege. Petra Wagner.
Wie haben sich die Maßnahmen während der Corona-Pandemie auf Altenheime und Krankenstationen ausgewirkt? Wie war die Versorgung mit Impfstoffen und Masken? Wie werden Patienten, die unter Spätfolgen leiden, versorgt? Zu diesen und vielen weiteren Fragen sollen die Experten heute und morgen Stellung nehmen. Die Auswertung soll dann im Juli erfolgen. Der AfD geht das nicht weit genug. Sie hatte eine Landtagskommission zur Aufarbeitung gefordert, die mindestens mehrere Monate getagt hätte. Die Regierungsfraktionen aus SPD, FDP und Grünen sowie die Oppositionsfraktionen von CDU und Freien Wählern hatten das mit der Begründung abgelehnt, dass die maßgeblichen Corona-Maßnahmen vom Bund veranlasst worden seien. Deshalb sei eine intensive Aufarbeitung in einer Kommission im Bundestag sinnvoll, nicht aber im Landtag.
Sehr viel mehr Parteien als bisher haben es bei der Kommunalwahl in die Gemeinderäte von Baden-Württemberg geschafft. Aus Sicht des Städtetags ist es dort vielleicht sogar schon ein bisschen zu bunt. Jedenfalls wünscht sich der Städtetag angesichts der vielen neuen Listen eine Überarbeitung des Kommunalwahlrechts. Knut Bauer.
Die Zersplitterung in den Gemeinderäten nehme dramatisch zu, sagte Innenminister Strobel. Er befürchtet einen Verlust von Berechenbarkeit und Stabilität, was auch für die Wirtschaft vor Ort ein Nachteil sei. Je mehr unterschiedliche Listen in einem Gremium vertreten seien, desto unberechenbarer würden die Entscheidungen. Die Einführung einer 5%-Hürde bei Kommunalwahlen ist nach Ansicht des CDU-Politikers allerdings schwierig. Von einem ernsthaften Problem spricht Grünen-Ministerpräsident Kretschmann. Es bestehe die Gefahr, dass reine Partikularinteressen vertreten werden. In Pforzheim seien alle 17 zur Wahl stehenden Listen in den Gemeinderat eingezogen. In Ulm entfielen 40% der Mandate auf sonstige Parteien und Listen. Knut Bauer, Stuttgart.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.